Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Der Profisport darf weiterspielen, die Amateure müssen pausieren. Das ist ganz kurz die Quintessenz der Bund-Länder-Beschlüsse vom Mittwoch für den Sport. Die Reaktionen aus dem Sport in den vergangenen Tagen, die lassen sich größtenteils so zusammenfassen: Wir tragen die Maßnahmen mit, aber die Politik ignoriert mit ihrer pauschalen Entscheidung zum einen die Hygienekonzepte der Vereine und den Wert des Sports generell für die Gesellschaft. Und das war auch die Auffassung von Alfons Hölzel, dem Präsidenten des Deutschen Turnerbundes, im Interview vor der Sendung.
Ja, grundsätzlich teile ich die Auffassung. Wir akzeptieren die Entscheidung der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Wir kommen in unserer gesellschaftlichen Verantwortung auch jetzt während des Lockdowns im November nach, wie bereits Anfang des Jahres oder während des gesamten Jahres. Ich begrüße auch sehr, dass der Leistungssport weitgehend gesichert ist. Aber ich bedauere sehr, dass jetzt in der zweiten Lockdown-Phase der Amateur- und der Vereinssport wieder eingestellt wird. Ein Blick nach in die Niederlande zeigt, die hatten während der ersten Phase bereits den Vereinssport davon ausgenommen, dass es grundsätzlich möglich ist. Das bedauere ich sehr.
Aber welche Alternativen hätte es denn gegeben? Weil es gibt ja, auch wenn einzelne Verantwortliche aus dem Sport und auch aus der Sportpolitik gesagt haben, dass der Sport kein Infektionstreiber ist, es gibt tatsächlich ja immer wieder auch Ausbrüche in Sportvereinen. Das hat eine Deutschlandfunk-Abfrage bei den Gesundheitsämtern und bei den Gesundheitsministerien der Länder gezeigt. Also welche Alternative gäbe es denn da aus Ihrer Sicht?
Naja, zunächst einmal gefällt mir nicht, dass der Sport unter der Kategorie Freizeiteinrichtungen subsumiert wird. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber er findet keine gesonderte Erwähnung. Er wird zugesperrt wie Spielhallen, wie Bordelle letztendlich. Und er ist etwas ganz anderes und er verdient eine andere Wertschätzung und er hat auch eine andere Rolle in unserer Gesellschaft. Und deshalb muss gerade, wenn es zu einem Ausübungsverbot kommt, zu der stärksten Sanktion, die denkbar ist, erfordert dies nicht nur eine Erwähnung, sondern eine besondere Begründung. Er ist, ich habe das auch schon mehrfach erwähnt, er ist nicht nur Spaßbetrieb, er ist Bestandteil unserer Bildung, er ist Kulturgut. Und wir können uns auf das verfassungsrechtliche Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz berufen und auch auf die Staatszielbestimmungen in den Landesverfassungen. Von daher stellt sich schon grundsätzlich die Frage, wie hier ein Eingriff in das Grundrecht begründet wird.
Und das ist Ihnen zu wenig passiert, die Begründung. Und was ist daraus die Konsequenz? Also könnten Sie sogar als Verband dagegen dann rechtlich vorgehen, mit Hinweis auf das Grundgesetz?
Ja, man kann das, denke ich, schon diskutieren. Es ist jetzt nicht unser Ziel, weil wir ja gesagt haben, wir akzeptieren diese Entscheidung. Aber die Bundeskanzlerin, denke ich, die Ministerpräsidenten, die sehen das ähnlich. Die Bundeskanzlerin hat eindeutig hervorgehoben, die Maßnahmen sind geeignet, die sind erforderlich, die sind angemessen, verhältnismäßig im engeren Sinne. Das ist genau der Prüfungskatalog für einen Eingriff in Grundrechte. Und schon wenn man beim ersten Prüfungsschritt bleibt, wenn man die Frage stellt, ist denn dieses Verbot des Vereinssports überhaupt geeignet für die Eindämmung der Pandemie, dann kann man das schon kritisch hinterfragen. Die Politik sagt hier, wir wissen nicht mal, woher die Inzidenzraten kommen, aber da wird das Regelausnahmeprinzip umgekehrt. Man muss es letztendlich sagen können, dass der Sport dazu einen Beitrag leistet. Und Sie haben hier ja auch auf Ihren Beitrag im Deutschlandfunk verwiesen. Ich sage, es gibt keine validen Untersuchungen dazu.
Aber das ist ja gerade das Problem. Also wir haben eine Inzidenz von teilweise über 100, 200. Zu 75% weiß das RKI nicht, wo sich die Menschen angesteckt haben. Wie gesagt, wir haben im Deutschlandfunk nachgefragt, es hat Ausbrüche in Sportvereinen gegeben. Und dann ist natürlich die Frage, wo finden denn im Moment Kontakte statt und wo kommen auch Menschen auf engem Raum zusammen? Und das sind unter anderem, natürlich nicht nur, aber unter anderem natürlich auch zum Beispiel Sportkabinen in Sportvereinen, die eben nicht die professionellen Umstände haben, wie es vielleicht ein Bundesliga-Club in der Fußballliga hat.
Herr Rieger, jetzt wenn wir unterstellen, auf erster Ebene würden wir zu dem Schluss kommen, ja, das ist eine geeignete Maßnahme, dann befinden wir uns auf der zweiten Ebene. Da müsste man sich die Frage stellen, ob denn dieses Verbot, Sport in den Vereinen zu betreiben, tatsächlich auch erforderlich ist. Selbst wenn ich also unterstelle, dass es hier Ausbrüche in den Vereinen gegeben hat, nochmals, ich glaube, es gibt keine entsprechenden validen Ergebnisse diesbezüglich. Es sind Einzelbeispiele und auch von sehr geringem Ausmaß. Aber selbst wenn man das unterstellt, da muss man sich die Frage stellen, gibt es denn nicht ein milderes, ein gleich wirksames Mittel? Sind denn dann die Hygienekonzepte wirklich gescheitert? Oder müsste man dann nicht an der Stelle sagen, man muss nachjustieren und es müssen die Hygienekonzepte eben flächendeckend umgesetzt werden, wovon ich ja jetzt schon ausgehe. Und von daher sage ich, es ist nicht mein Thema grundsätzlich, aber es stellt sich schon die Frage nach der rechtlichen Haltbarkeit, wenn man hier nicht differenziert, wenn man vor allem alle Vereinssportarten gleich behandelt und hier nicht auch die einzelnen Angebote in den Blick nimmt.
Was würde das denn bedeuten, wenn jetzt diese Einschränkungen noch weiter andauern? Also wenn wir auch im Dezember, Januar, Februar, März vielleicht sogar, wenn das anhalten würde oder wenn das geplant sein würde, wie würden Sie dann vorgehen wollen?
Ja, zunächst möchten wir darauf hinweisen, dass es möglich ist, grundsätzlich zwischen den Vereinsangeboten zu unterscheiden. Ich nehme mal unsere Angebote im Deutschen Turnerbund. Wir sind ja, sagen wir, der größte Sportfachverband für den Kinder- und Jugendbereich. Und wenn man jetzt hier den Sport für die Kinder und die Jugendlichen verbietet, dann sind sie nachmittags letztendlich sich selbst überlassen. Und es glaubt doch wohl niemand im Ernst, dass diese unorganisierten Zusammenkünfte der Kinder und Jugendlichen, und die wird es geben, dass die Hygienekonzepte dabei einhalten. Also ich glaube, es ist wesentlich besser auch zur Eindämmung der Pandemie, dass hier ein Regelbetrieb erfolgt. Und da muss ich gar nicht auf weitere Umstände hinweisen. Aber es ist vielleicht schon interessant, dass gerade in der letzten Woche am Donnerstag hier die deutsche Kinder- und Jugendsportbericht veröffentlicht worden ist. Und der zeigt ja gerade auf, dass es eine, ja, ich sag mal, eine katastrophale Situation in Bezug auf die Motorik bei den Kindern und Jugendlichen in Deutschland gibt.
Das heißt, Sie wünschen sich ganz konkret, dass, wie das zum Beispiel in Berlin ja auch umgesetzt wird oder zumindest geplant ist, dass Kinder zum Beispiel bis 12 Jahre weiter Sport treiben dürfen, auch zum Beispiel im Verein?
Unbedingt. Eine Umfrage des Forsa-Instituts hat gezeigt, dass während der Pandemie die 10- bis 18-Jährigen in der Lockdown-Phase über 3 Stunden jeden Tag digitale Angebote genutzt haben. Vor der Pandemie waren wir noch unter 2 Stunden. Also das zeigt die Auswirkungen und wir brauchen hier, ich kann natürlich auch die Stichworte häusliche Gewalt nennen, ich kann grundsätzlich weitere Argumente nennen, aber ich glaube, das zeigt schon alleine, es ist wichtig, dass im Kinder- und Jugendbereich Vereinsangebote unter Wahrung der Hygienekonzepte unterbreitet werden, aber nicht nur für Kinder und Jugendliche. Wir sind mit unseren 5 Millionen Mitgliedern der größte Freizeit- und Breitensportverband und sind zugleich der größte Seniorensportfachverband. Und gerade für die Senioren sind die sozialen Kontakte, ist Bewegung, wenn sie sicher durchgeführt wird, Basis natürlich der Hygienekonzepte, natürlich unter Anleitung, das Mittel gegen nicht nur Vereinsamung, sondern auch zur Stärkung des Immunsystems.
Aber was macht Sie so sicher, dass die Hygienekonzepte dann vor Ort auch wirklich umgesetzt werden bei den vielen, vielen Vereinen, die es in Deutschland gibt?
Das sind unsere Rückmeldungen, das sind unsere Erfahrungen. Aber ich verweise nochmal darauf, wenn man das Gegenteil behaupten möchte, dann bedarf es wirklich einer entsprechenden Untersuchung, die es bis dato nicht gibt. Und selbst die Abfragen bei den Gesundheitsministerien oder Gesundheitsämtern der Länder zeigt doch eindeutig, dass im Vergleich zu vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen der Sport völlig unterrepräsentiert davon betroffen ist.
Da würde ich widersprechen, aber da habe ich jetzt gerade die Zeit nicht mehr für. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt mit Ihnen zu sprechen kommen. Und zwar um die finanzielle Situation zum Beispiel von dem Deutschen Turnerbund, aber generell von den Sportfachverbänden. Wie ist denn bei Ihnen die finanzielle Situation? Herr Hörmann hat ja in den vergangenen Wochen erneut davor gewarnt, dass die Vielfalt in Sportdeutschland in Gefahr sei und dass auch die Verbände finanziell Probleme bekommen würden. Jetzt hat aber nur bis Mitte der Woche ein Sportverband die Nothilfe von dem 200-Millionen-Programm des Bundes beantragt. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Naja, zunächst, bevor wir zu den Finanzen kommen, möchte ich vielleicht noch zwei Dinge sagen, die wirklich problematische Auswirkungen sind. Es lässt sich der Sportbetrieb nicht einfach ein- und ausschalten. Also ich habe große Befürchtungen, was den Verlust von Engagement und Motivation anbelangt. Und wir brauchen unser ehrenamtliches Engagement, sonst können wir den Sportbetrieb nicht aufrechterhalten, nicht gewährleisten. Es darf keinen flächendeckenden Rückzug ins Private geben. Das Zweite ist, ich habe es auch schon wiederholt gesagt, die Bindungswirkung unserer Sportlerinnen und Sportler, weniger Neueintritte, zunehmende Austritte sind eine Gefahr für den Sport insgesamt. Und dabei geht es mir nicht darum, dass die Verbände viele Mitglieder haben, sondern es geht doch letztendlich darum, dass die Menschen Sport treiben. Und die müssen das permanent tun, auch üben, damit sie weiterhin aktiv bleiben, in Bewegung bleiben. Und man darf es auch nicht unterschätzen, was der fehlende Sport für Auswirkungen für unser Gemeinwesen hätte, im Gesundheitswesen. Auch das friedliche Miteinander, glaube ich, ist ganz wichtig geprägt durch das Sporttreiben. Und ein dritter Aspekt sind dann die finanziellen Auswirkungen. Und natürlich sind wir als Deutscher Turnerbund davon betroffen, auch erheblich betroffen. Wir werden sicherlich auch diese Phase jetzt überstehen. Aber die Frage ist, wie wir natürlich die Phase überstehen. Wir haben für kommendes Jahr einen absoluten Sparhaushalt. Und das führt eben dann dazu, dass sich die ernstzunehmende Frage stellt, ob wir unsere Aufgaben erfüllen können.
Wie äußert sich das, also woran genau sparen Sie dann? Also wie äußert sich das konkret für die Mitglieder, dass der Deutsche Turnerbund jetzt mit deutlich weniger Geld haushalten muss im nächsten Jahr?
Wir können nur die Leistungen erbringen, die wir uns auch leisten können, im wahrsten Sinne des Wortes. Das bedeutet, dass wir natürlich gerade im Außen-, Fortbildungsbereich, im Lehrgangsbereich immer sehr genau hinschauen müssen, wie wir die einzelnen Maßnahmen finanzieren. Die staatliche Hilfe, muss ich sagen, bislang war einerseits sehr positiv, da wir zu einer Art Festbetragsfinanzierung gelangt sind. Bedeutet, dass die für die Verbände vorgesehenen Gelder, vielleicht kann man es so auf den Punkt bringen, ausbezahlt worden sind. Aber es wird schon bei einigen Verbänden mit Sicherheit sehr kritisch werden. Man wird staatliche Unterstützung zusätzliche benötigen, wenn man, wissen alle nicht, wie lange die Pandemie dauert, aber wenn man die Verbände am Leben halten möchte.